Blockchain, der Marketingbegriff, Teil 7. Der große Ethereum-Raubzug. Am 30. April 2016 ging es los. Investoren konnten durch Einzahlung von Ether Anteilsrechte an der DAO erwerben. Der Verkauf der Anteile war für 28 Tage vorgesehen und schon am 10. Mai waren mehr als 34 Millionen Dollar in die DAO geflossen. Doch das war noch lange nicht das Ende. Am 15. Mai waren es schon über 100 Millionen Dollar und schließlich am 21. Mai 2016 über 150 Millionen US-Dollar, die von über 11.000 Investoren eingezahlt wurden. Über 150 Millionen US-Dollar. Aber wie immer, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, wenn die Begeisterung am größten ist, tauchen die Spielverderber auf. Auch damals gab es diese. Schon im Mai erschienen die ersten Analysen von Software-Experten, die in den Smart Contracts potenzielle Angriffspunkte für einen Hacker auflisteten. Diese Experten waren auch keine No-Names, sondern Leute mit hoher Reputation, Universitätsprofessoren und namhafte Krypto-Experten. Daraufhin wurden die Investoren gewarnt und gebeten, nicht mehr weiter zu investieren, bis diese potenziellen Angriffsflächen abgesichert waren. Anfang Juni wies dann ein weiterer Experte auf die Möglichkeit hin, dass eine Endlosschleife programmiert und genutzt werden könne, um Ether umzuleiten. Die schlechten Nachrichten verdichteten sich schnell und am 17. Juni 2016 schlug dann ein Hacker zu. Er nutzte die Turing-komplette Sprache aus, nutzte eine Form der Endlosschleife und stahl ein Drittel des inzwischen in der DAO angesammelten Vermögens. Über 50 Millionen Dollar. Die Begeisterung verflog umgehend, der Schock saß tief und die ganze Ethereum-Gemeinde überlegte, was zu tun war und wie man damit umgehen sollte. Denn zunächst waren die gestohlenen Ether in einem Smart Contract noch für 28 Tage gesperrt, bevor sie bewegt werden konnten. Das war gut. Die Experten diskutierten heftig und wild, wie man weiter vorgehen solle. Verschiedene Menschen vertraten verschiedene Positionen. Die Code-as-Law-Befürworter meinten, dass das so in Ordnung sei, denn wenn der Code das Gesetz ist und der Hacker nur diesem Gesetz gefolgt sei, dann sei es auch sein gutes Recht, das Geld zu behalten. Das kann man so sehen. Aber bei mehr als 50 Millionen? Die Mehrheit der Gemeinschaft empfand es als verwerflich, was der Hacker gemacht hatte. Code-as-Law hin oder her, das kann so nicht sein, argumentierte man. Am Ende entschied sich die Community, dass man den Hacker damit doch nicht durchkommen lassen wollte und programmierte eine Hard Fork. So einfach kann man ein dezentrales System scheinbar doch ändern. Eine Hard Fork ist nicht rückwärtskompatibel, das heißt, die Ether, die der Hacker hatte, konnten in dem neuen Zweig der Kette nicht genutzt werden und er würde einfach darauf sitzen bleiben. Inwieweit dies der richtige Weg war und inwieweit man nun noch von einem manipulationssicheren System sprechen kann, ist hier eine wichtige Frage. Wo genau und wann genau hört die Manipulation auf? Wo und wann fängt sie an? Aus diesem Grund gilt die Ethereum-Blockchain auch als unsicher. Wobei das Argument nicht wirklich zutrifft, denn eine Hardfork ist nichts Ungewöhnliches. Es sind nur neue Regeln für die Zukunft. Die wirkliche Unsicherheit betrifft eher die Verlässlichkeit der Ethereum-Gemeinde. Denn wenn jemand in der Zukunft zum Beispiel 100 Millionen Dollar oder mehr über die Ethereum-Blockchain senden möchte und die Gemeinde, die Miner und Nodes mal auf die Schnelle eine Hardfork initialisieren, dann sollte man sich tatsächlich Sorgen machen. Auf jeden Fall kam es zur Spaltung der Ethereum-Blockchain und deshalb gibt es heute Ethereum mit dem Exchange-Symbol ETH und auch noch die Fortsetzung der alten Kette, die mit dem DAO-Hack unter dem Kürzel ETC, welches für Ethereum Classic steht. Beide Ketten werden weiter gemint und beide Ketten sind noch in Betrieb. Ethereum Classic wird zwar nur für etwa 30 US-Dollar gehandelt, während ETH, also das neue Ethereum, bei 3.900 US-Dollar BI-Drucklegung stand, aber immerhin ist das auch ein Zeichen dafür, dass man eine Public Blockchain nicht so einfach abschalten kann. Noch nicht einmal mittels einer Hardfork. Die Hardfork, die man bei Bitcoin am 1. August 2017 erzeugte, ist ein anderes Beispiel dafür, dass solche Systeme nicht einfach abgeschaltet werden können. Im Gegensatz dazu kann eine Permissioned Blockchain oder gar eine Private Blockchain von den Betreibern jederzeit geforkt oder abgeschaltet werden und ist damit dann einfach weg oder funktioniert zumindest nach anderen Regeln, ganz so, wie die Betreiber es wünschen. Gefahren für Ethereum und die Zukunft. Das Besondere an der Ethereum-Blockchain sind die fast unbeschränkten Möglichkeiten, über Smart Contracts fast jede Art von Software-Function darzustellen. Das kann, neben den legitimen Programmen, auch Schadsoftware sein, wobei sich die Definition von Schadsoftware immer nur auf den jeweiligen Rechtsrahmen beziehen kann. Denn ein Smart Contract kennt keinen rechtlichen Rahmen, keine Moral oder Ethik. Im vorstehenden Kapitel über die automatischen Pyramidensysteme sind es gerade die Smart Contracts, die diese Funktion ermöglichen. Den Smart Contracts ist es egal, was sie berechnen. Sie erledigen ihren Job. Unabhängig von Moral und Recht besteht jedoch eine ständige Unsicherheit, dass irgendwo im Ethereum-Netzwerk ein Smart Contract lauern könnte, der bisher noch nicht aktiv ist und irgendwann etwas mit dem Netzwerk macht, was keiner will. Einfach weil er es kann. Weil er seinen Job erledigt. Dieses Restrisiko ist bei Ethereum latent. Bei Bitcoin kann das nicht passieren, weil die Skriptsprache nicht Turing-komplett ist. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Die Zahl der Anhänger und Marktteilnehmer für Ethereum wächst natürlich tagtäglich trotz all dieser Unkenrufe. Und damit wächst das Vertrauen und auch die Anzahl der Computer, die validieren oder als Nodes das Netzwerk verstärken, sichern und stabilisieren. Das ist eine sehr positive Entwicklung, die unter anderem von einem anderen Mechanismus getragen wird, der es leicht macht, mit der Ethereum-Kette Geld für andere Projekte einzunehmen. Das ist der ERC-20, Mechanismus, der die Grundlage für viele ICOs, Initial Coin Offerings, ist. Das Wachstum der Ethereum-Blockchain kommt natürlich auch mit einem Preisschild. Mehr Nutzer erzeugen mehr Transaktionen, mehr Smart Contracts erzeugen mehr Rechenaufwand auf den Nodes und es wird, genau wie bei Bitcoin, nötig, dass das Netzwerk sich anpasst und ausgebaut werden kann, also schneller und effizienter wird. Das hatten die Erfinder schon vorgesehen und deshalb wird an Lösungen gearbeitet, die die Effizienz verbessern sollen. Eine dieser geplanten Maßnahmen war die Umstellung des Konsensus-Algorithmus von Proof of Work auf Proof of Stake.